Ich lese den Text, den Markus Buchholz als Grundlage für seine Predigt, für seine Ausführungen gewählt hat. Und er steht im Lukas-Evangelium, wer mitlesen möchte, Lukas-Evangelium Kapitel 10 und dort vom Vers 25 an. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf und versuchte ihn und sagte: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er, Jesus, aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du dazu? Er antwortete und sagte: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sagte zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selber rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinunter nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Da begab sich aber von ungefähr, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und da er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen kam auch ein Levit, und da er kam zu der Stelle und sah ihn, ging er auch vorbei. Ein Samariter aber reiste und kam dahin, und da er ihn sah, jammerte ihn, ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband ihn, hob ihn auf sein Tier und führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Des anderen Tages zog er heraus 2 Silbergroschen und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm: Pflege sein, und so du wirst mehr brauchen, will ich dir noch bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher nun, denkst du, unter diesen dreien ist dem der Nächste gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du jetzt hin und tue desgleichen. Soweit der Text, und Markus, deine Kanzel.
Es ist ja manchmal ganz schön unerhört, was man da so zu hören bekommt. Auch hier in der Kirche vielleicht. So manches wird gesagt oder vorgelesen, das versteht man gar nicht. So mancher Bibeltext bleibt uns einfach verschlossen. Was sind das jetzt für Aussagen, die der Autor damals, Lukas, aufgeschrieben hat mit diesem barmherzigen Samariter? Unerhört, wie sich auch so manche Bürgerinnen und Bürger in Deutschland benehmen. Denkt mal an die Demonstration vor Wochen am Berlin und Menschen, die mit Reichsflaggen und Nazi-Flaggen den Reichstag stürmen wollten. Haben die sie noch alle? Unerhört, dass niemand am Frühstückstisch zuhört, wenn die Tochter von ihren Sorgen erzählen möchte und Vater und Mutter was ganz anderes im Kopf haben. Auch zu Hause bleibt so manches unerhört, auch wenn es nach außen alles so schön aussieht. Und mit dem Wort unerhört kann man, wie ich finde, richtig viel spielen. Ich finde ja auch, was ganz schön unerhört bleibt, also unerhört, ist das Wort Gottes in dieser Welt. Wo kommt das denn noch vor? Außer sonntagmorgens in unseren Kirchen. Wo wird Gottes Wort in dieser Welt multipliziert, quantifiziert? Wer erzählt es eigentlich weiter? Unerhört. Ich habe das Wort mal rausgesucht, weil ich letztens Ulrich Lilje für das Mehrradio im Interview hatte. Und Ulrich Lilje ist der Präsident der Diakonie Deutschland. Er war in Wunsdorf und hat dort einen kleinen Vortrag über ein Buch gehalten, das er selber geschrieben hat. Und hat dieses Buch, das er vor 3 Jahren rausgebracht hat, unerhört genannt. Und er hatte damit genau diesen Zweck. Ich will einen Titel bringen für meine Diakonie und eine Kampagne in Deutschland voranbringen, die den Titel unerhört trägt. Unerhört. Wer bleibt eigentlich auch unerhört in unserer Gesellschaft? Ich denke an unser St. Nikolai-Stift, das zu uns als die Frauenkirchengemeinde gehört, oder auch die anderen Alten- und Pflegeheime hier in Neustadt. Menschen darin, die unerhört bleiben, weil sie gar nicht mehr reden können. Weil sie einen Schlaganfall hatten und kein Wort mehr rausbekommen. Ich denke aber gleichzeitig auch an die vielen Diakonieschwestern, die in ihren kleinen weißen Autos hier durch Neustadt flitzen oder auf die Dörfer und manchmal ganz schön viel Sorge mit sich tragen. Wem erzählen sie ihre Sorge, was sie dort bei so manchem Heim erleben? Ich denke aber auch an so manche Erzieherinnen oder Heilerziehungspädagogen aus unserem Kindergarten, die auf einmal mitten in der Corona-Zeit wieder vor 20 Kindern standen, ohne Mundschutz, essen, kuscheln, niesen, husten, zu Hause einen Risikopatienten hat und Angst hat, zur Arbeit zu gehen. Und dennoch bleibt sie unerhört. Sie könne ihr Urlaub nehmen. Ich glaube, so manchmal passt das Wort unerhört ganz gut auch in unser Leben. Wie benehmen wir uns manchmal eigentlich? An der Kasse, wenn wir keine Geduld haben und es in uns grummelt und wir eigentlich Unerhörtes sagen möchten. Kann die nicht mal schneller an der Kasse? Oder warum muss jetzt schon wieder der vor mir stehen? Ja, ich glaube, wir können bei uns als erstes einmal anfangen, Unerhörtes auszumachen und rauszukriegen, wo wir uns selber auch als Unerhörte fühlen. Der September ist in der Regel bei uns in der Kirche der Diakoniemonat. Anfang des Septembermonats ist mal die Diakoniewoche. Wir haben dazu einige Gottesdienste, aber vor allem stellen wir unsere diakonischen Projekte vor. Und ich finde das, was Hubert gerade auch für die Kollekte heute erzählt hat und die Bilder, die wir eben gesehen haben, ist etwas, was mich seitdem es dort, also seit 2015 auch bei uns die Flüchtlingskrise so angefangen hat und angekommen ist, bewegt. Wir haben ja bei uns in der Liebfrauenkirchengemeinde das Café Vielfalt aufgemacht, wo wir ja versuchen, den Menschen jedenfalls ein Stück weit hier Startmöglichkeiten zu geben, um in Neustadt Fuß zu fassen, sich auszutauschen, Sprachkurse etc. zu besuchen. Aber gerade jetzt, als das Flüchtlingslager brannte, da habe ich mich gefragt, wie kann es sein, Menschen, die da eingesperrt sind, die keine Freiheit haben, die weit weg sind von dem Luxus, den wir jeden Tag hier erleben dürfen. 4000 Kinder mit ihren Familien in Moria, abgebrannt, ein neues Lager wird aufgeschlagen, keiner will dorthin. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Irak, aus dem Kongo. Menschen, die sich vorher noch nie getroffen haben, aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen, mit völlig unterschiedlichen Religionen, werden zusammengefercht. Und laut der Diakonie Deutschland kommt der Beschluss der Bundesregierung. Und wie lange hat sich Horst Seehofer Zeit gelassen? 1553 Menschen jetzt aufzunehmen. Ein Prozentteil der Menschen, die dort leiden oder auf Lesbos. Aber eigentlich müssten doch jetzt 100% und so weit müssten wir doch in der EU endlich sein und die Menschen in Brüssel zu sagen, auch diese Menschen müssen eine Lösung für ihr Leben finden. Deutlich ist mir geworden, als ich mir die Statistik nochmal angeguckt habe, wer hat eigentlich wie viele Flüchtlinge und Geflüchtete aufgenommen in der EU bzw. in Europa? Die Türkei hat mit fast 4 Millionen Geflüchteten mehr aufgenommen als die gesamte Europäische Union überhaupt. Ende 2018 befanden sich 2,4 Millionen Flüchtlinge oder Personen mit internationalem Schutzbedarf und 860 Personen im Asylverfahren in der Europäischen Union. Der Libanon mit nur 7 Millionen Einwohnern hat 1,3 geflüchtete Millionen aufgenommen. Zum Vergleich in Deutschland wohnen mehr als 80 Millionen Menschen. Wir haben 1,1 Millionen Menschen aufgenommen mit Flüchtlingsstatus. Mir sind die Zahlen nochmal so deutlich und so wichtig, weil wir hier auf ganz schön hohem Niveau meckern. Und das gehört auch in eine Kirche, sich deutlich zu werden, über was reden wir hier eigentlich und wo bleibt denn die samaritanische Aufgabe, die wir haben, die uns dieser Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium deutlich entgegenschreit. Geht nicht weg, sondern geht hin. Was machen wir als Christinnen und Christen, um diese Bibelgeschichte des barmherzigen Samariters eigentlich ernst zu nehmen? Oder wenn Jesus selbst sagt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Matthäus 25, Vers 35. Ich glaube, es gibt keine deutlicheren Zeichen in der Bibel, die uns darauf hinweisen, wir müssen auch als Kirchen Verantwortung übernehmen. Das Jahresthema der Diakonie in diesem Jahr lautet Mitreden. Und ich glaube, es wird immer wichtiger. Und ich finde, dass unsere großen Kirchen, die evangelische und die katholische, die man jetzt in den Medien auch wahrnimmt, auch eure Kirche zählt ja natürlich noch mit rein, die wird aber jetzt nicht so wahrgenommen durch einen Bischof wie jetzt Bedford Strom, der aber dennoch in der vergangenen Woche ganz schön und sehr gut in den Medien auftrat. Mund aufmachen, Kritik üben, ein Boot hinschicken, das finanziert wird von der evangelischen Kirche, damit Menschen aus Seenot gerettet werden können. Beten und handeln. Ich glaube, diese beiden Dinge müssen wir wieder zusammenkriegen in unserer christlichen Verantwortungspflicht. Denn Gott hat uns doch diese Welt überlassen. Wir haben Aufgabe, mit der Schöpfung verantwortungsvoll umzugehen, aber auch mit uns selbst als Menschen. Und das bedeutet Diakonie. Diakonie bedeutet im ursprünglichen Sinn, im griechischen Wort, ich habe nochmal nachgeschaut, ich musste das ja mal studieren, dazwischengehen, sich einmischen. Im weiteren Sinn des Wortes bedeutet es, Bote zu sein und seine Botschaft in die Welt zu tragen, den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, in die Welt zu erzählen, aber auch in der Welt zu handeln. So wie Jesus, der hat sich eingemischt. Der hat damals krass Kritik am damaligen politischen System geübt, aber auch an der Religion. Er muss etwas in sich getragen haben, das Gott ihm qua Heiligen Geist eingegossen hat. Jesus wusste, was er tat. Manchmal, was ich so vorhin erzählte, ich habe so eine Idee beim Joggen und der Heilige Geist joggt vielleicht mit, einfach mal mehr drauf achten. Man könnte sagen, ich hatte da einen tollen Einfall, aber man kann auch sagen, vielleicht war es genau der Heilige Geist, der mir an dieser Stelle einen guten Einfall für eine Predigt gab oder eine Idee für, wie kann ich dem Nächsten helfen. Ich weiß, das ist kein Sonntagsspaziergang und auch keine Sonntagspredigt, sondern eine anstrengende Bergtour ohne Seil, wenn wir uns auf diese Aufgabe hinausmachen. Und vielleicht ist es ja gerade Gott, der uns heute Morgen oder später, wenn ihr nach Hause geht oder irgendwas im Fernsehen seht zu diesem Thema, uns etwas ins Herz legt. Darum möchte ich mich kümmern. Diakonie heißt Nächstenliebe. Geh hin und rede. In den Sprüchen 31, Vers 8 steht dieser wunderbare Psalm: Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Da ist es das eine. So wie es die Johanneskirchengemeinde für die Neustädter Bürger tut, mit einer Tafel, Montag für Montag, Menschen, Essen zur Verfügung zu stellen und auch Kleidung, damit diese über die Woche kommen. Aber genauso ist es doch unverständlich, dass in Deutschland überhaupt Menschen bedürftig sind, die da hingehen müssen. Es ist super, wenn es in einer Kirchengemeinde eine Hausaufgabenhilfe gibt. Aber genauso schrecklich ist es doch, dass wir ein Bildungssystem haben in Deutschland, in dem es nicht möglich ist, Schülerinnen und Schüler so über das Bildungssystem auf die Beine zu helfen, dass sie gar keine Hausaufgabenhilfe bräuchten. Und wie kann es sein, dass ein Geflüchteter hier in Deutschland nach mehreren Jahren Duldung immer noch nicht weiß, ob er den Aufenthaltsstatus bekommt oder nicht? Keinen Sprachkurs deshalb machen darf und darum auch keinen Ausbildungsplatz bei TEMS bekommt. Ein Teufelskreis. Wie kann es sein, dass unser System so versagt? Und genau da heißt es auch, wir als Kirchen müssen Verantwortung übernehmen und müssen auch den politisch Verantwortlichen ganz deutlich sagen, was unsere Meinung ist und auch was unsere Lösungsvorschläge dafür sind. Und da meine ich jetzt zum Schluss genau das, was ich am Anfang schon sagte. So oft bleibt Gottes Wort unerhört. Und vielleicht auch bei uns. Zu sehr vertrauen wir manchmal auf unsere eigenen Worte. Oder vertrauen Menschen, die Worte sagen, weil sie so laut sind. Ich glaube, wir müssen einfach mal die Bibel mehr aufschlagen und etwas mehr darin lesen. Und daraus ableiten, was für Worte für uns gut sind. Gottes Wort darf nicht unerhört bleiben, sonst haben wir keine Zukunft. Und gleichzeitig gilt, was wir heute Morgen machen, ist ganz toll. Wir als ökumenische Gemeinschaft hier in Neustadt wechseln einmal durch. Euer Prediger ist heute in der Johannesgemeinde, Klaus Krone ist bei uns in der Liebfrauenkirche, ich bin hier, Anna Wissmann in der katholischen Gemeinde. Wir sind alle Kirche, wir sind alle eine Gemeinschaft, egal welcher Konfession. Und das bedeutet gleichzeitig auch, als Gemeinschaft sind wir stark. Als Gemeinschaft können wir viel mehr miteinander bewegen, als wenn wir alleine wären. Und das hat Jesus doch auch gemacht. Er hat seine Jüngerinnen und Jünger nicht alleine gelassen, als er in den Himmel gefahren ist an Himmelfahrt, sondern er hat eine Gemeinschaft aufgebaut, hat die 12 so lange begleitet, dass sie wussten, was ihr Auftrag ist. Geht hin in alle Welt und tauft sie auf meinen Namen. Matthäus 28. Jesus wusste, nur in der Gemeinschaft kannst du Mut finden, Hoffnung für die neue Woche haben. Und darum ist es auch so gut, dass wir heute Morgen hier als Gemeinschaft bei euch in der Freikirche Gottes Wort hören, miteinander singen, etwas tun möchten, indem wir auch für Lesbos vielleicht was spenden oder hier und da uns auf den Weg machen, Geflüchteten, Obdachlosen, Menschen, die in Not sind, wirklich mit den Händen zu helfen. Zusammen sind wir stark und mit Gottes Wort sind wir noch stärker. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.